Wir haben hier im Allgäu eine Kulturlandschaft, keine Naturlandschaft. Mhm. Das ist eine Kulturlandschaft, die die Bauern und Bäuerinnen, die Elbler und Elblerinnen über Jahrhunderte entwickelt haben. Und die ist ökologisch eine ganz tolle Sache und geht nur mit Beweidung. Würde ohne diese Beweidung mit den Kühen nach 20, 30, 50 Jahren wieder in Richtung Naturlandschaft gehen, Richtung Wald gehen.
Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Öko-Modellregionen. Ja, und heute gibt's eine kleine Zugabe. Ihr erinnert euch vielleicht nur an die letzte Folge. Da war ich bei der ÖMR Oberallgäu Kempten zu Gast, einer sehr aktiven Ökomodellregion mit vielen tollen Projekten. Eine der drei Managerinnen vor Ort ist Beate Reisacher, die auch zusammen mit ihrem Mann Manfred einen Demeterhof in Dietmannsried bewirtschaftet.
Ich verstehe ganz viel von dem, was macht die Sache schwierig. Und ich habe einfach eine ungemeine Lösungsorientierung. Also so geht nicht, gibt's nicht, ist für mich keine Option. Geht nicht vielleicht so, wie ich es mir gedacht habe, aber dann geht ein anderer Weg.
Und Beate hat uns einen weiteren Manfred vorgestellt, Manfred Gabler vom Biohof Gabler in Haldenwang. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie er es schafft, durch eine Kooperation mit einem anderen Landwirt schon jetzt viele seiner Kälber in der Region zu vermarkten, sodass es für beide Landwirte eine Win-Win-Situation ist. Heute schauen wir mal von den Kälbern und Kühen direkt auf die Weide, denn da ist bei Manfred auch ganz schön viel los. Aber erstmal schauen wir noch ein paar Jahre weiter zurück. Manfred, wie bist du überhaupt zur Biolandwirtschaft gekommen?
Oh, das hat mich immer schon interessiert. Also ich bin seit 1996, habe den Hof von meinen Eltern übernommen, haben dann 2008 auf Bio umgestellt. Die 12 Jahre dazwischen, die kamen daher, dass zumindest mein Vater der Sache äußerst kritisch gegenübergestanden ist und mir wegen dem Familienfrieden dann die 12 Jahre abgewartet haben, auf Bio umzustellen. Aber das Interesse kam daher, ich habe damals schon, wo in meiner Ausbildung war, 1984, habe ich schon Biobauern kennengelernt. Das waren quasi eine der ersten in Bayern und in Baden-Württemberg. Und dann war ich sehr überrascht, dass da auch was wächst und dass das auch geht und dass man gar nicht so viel Kraftfutter einsetzen muss und so weiter. Und das hat mir einfach neugierig gemacht. Und so kam ich da dazu und habe das Thema dann immer weiter verfolgt.
Aber wie kam damals der Kontakt? Weil da gab es ja jetzt noch nicht sowas wie Ökomodellregionen.
Das war die katholische Landjugendbewegung. Ah. Und da gab es ein paar quasi aus heutiger Sicht so Ökospinner. So haben die Kollegen damals gesagt. Da gab es ja Riesendebatten um Bio und Öko. Und da gab es ja auch Liedermacher dazu, die Wellbrüder bei Geschwister, die da auch Lieder zu diesen Konflikten geschrieben und gesungen haben. Und da war ich ein bisschen in dieser Szene mit drin und das hat mir immer sehr berührt, diese Auseinandersetzungen.
Aber klingt nach einer spannenden Zeit auf jeden Fall.
Ja, das war sehr spannend. Manchmal fast zu viel.
Was war fast zu spannend. Und jetzt springen wir in die heutige Zeit. Wie können wir uns deinen Hof vorstellen? Was ist da alles los? Was kreucht und fleucht da so umher?
Ja, vom Rahmen her, da ist eine Grünlandregion, circa 30 Kilometer vor den Alpen. Also wir haben eine wunderschöne Sicht auf die Alpen, hier auf die Allgäuer Alpen, aber auch bis zur Zugspitze und so weiter. Mhm. 800 Meter Seehöhe oder Meereshöhe, circa 60 Hektar Grünland ist man bewirtschaften, 50 Braun-Swiss Milchkühe und bewirtschaften mit meiner Frau und mit meiner Mutter. Ich sage immer spaßhalber, die ist noch jünger wie ich, aber sie ist schon 85, aber sie milkt zum Beispiel gerne Kühe nach wie vor. Okay. Und eine Auszubildende aktuell, okay. Die Vanessa.
Also man könnte auch so sagen, Grünland kann man nicht essen, also zumindest nicht 1:1. Deswegen braucht man natürlich auch Wiederkäuer, braucht man Tiere, damit man die Flächen nutzen kann. Wie stehst du dazu?
Ja, ich habe immer gedacht, da kann ja nur Grünland sein bei uns im Allgäu. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass es ja auch einige Solawi-Bauern gibt, Kollegen, die ich auch zum Teil kenne, die zum Beispiel auch Gemüse anbauen und das im Abo vertreiben. Also es ist schon in einem gewissen Rahmen auch Ackerbau denkbar und wird ja auch von manchen Kollegen gemacht, aber es ist natürlich ein sehr kleiner Rahmen. Und auch der Solawi-Landwirt-Kollege und Freund zum Beispiel aus Durach hat ja noch Mutterkühe, die bei diesen 20 Hektar, dann ist ein Hektar Gemüseanbau und 19 Hektar werden für die Fleischerzeugung genutzt. Und das Grünland profitiert ja auch davon. Das ist eine offene Pflanzengesellschaft, eine sehr vielfältige Pflanzengesellschaft aus 30, 40, 50 verschiedenen Gräsern, Kräutern, Leguminosen. Also es ist ja ökologisch gesehen eher ein Gewinn, wenn man es vergleicht. Eine Naturlandschaft, die würde tendenziell eher Richtung Verwaldung gehen. Oh, das hört sich etwas kritisch an. Also da würden jedenfalls Wälder entstehen und da haben wir vielleicht dann nur 8 oder 10 verschiedene Pflanzen. Also wir haben hier im Allgäu eine Kulturlandschaft, keine Naturlandschaft. Das ist eine Kulturlandschaft, die die Bauern und Bäuerinnen, die Elbler und Elblerinnen über Jahrhunderte entwickelt haben. Und die ist ökologisch eine ganz tolle Sache. Und geht nur mit Beweidung. Würde ohne diese Beweidung mit den Kühen nach 20, 30, 50 Jahren wieder in Richtung Naturlandschaft gehen, Richtung Wald gehen.
Das heißt ja eigentlich, ohne Weidehaltung ist auch keine große Artenvielfalt möglich, oder?
Oder wenn man es positiv sagt, mit Weidehaltung ist ein Plus an mehr, an Artenvielfalt, an Biodiversität, was man ja häufig eher umgekehrt erlebt, auch in der Landwirtschaft, wenn man intensiv Landwirtschaft betreibt, dass die Arten weniger werden, dass man Verlust an Pflanzenarten, Hormone, an Insekten. Und über diese Beweidung, zumindest wenn man sie extensiv macht, was ja die Biobauern tendenziell auch betreiben, eine eher extensive Landwirtschaft, dann haben wir da ein Plus an Biodiversität, an Artenvielfalt.
Also extensiv heißt mehr Fläche für, oder was bedeutet das genau?
Ja, okay, das bedeutet jetzt in unserem Fall zum Beispiel eine Kuh pro Hektar Wiese. Man könnte jetzt, meine Eltern, wo noch gewirtschaftet haben, da hatten wir noch 2 Kühe pro Hektar. Das heißt, wenn man es nochmal ganz platt sagt, statt auf diesen 60 Hektar Weide, Grünland, könnten wir auch 100 Kühe oder 120 Kühe halten, statt der 50 Kühe. Wenn man eben entsprechend, wir sagen da dazu, Kraftfutter zukaufen, also Soja, Weizen und so weiter.
Es sind also weniger Kühe auf der Fläche und trotzdem kann dann mehr Vielfalt entstehen dadurch. Warum ist das so?
Also wenn man sich jetzt anschaut, seit 2 Jahren gibt es auch eine Förderung dafür. Das heißt, wir kriegen sogar einen Zuschuss dafür, wenn wir eine Artenvielfalt auf der Weide haben und die Weide ist anders. Wenn sie 2, 3 oder 4 Mal am Jahr genutzt, geweidet oder geschnitten, also gemäht wird, als wenn ich sie 6-mal mähe. Also wir haben zum Beispiel Pflanzen, wir mussten das ja jetzt dokumentieren, auch für den Zuschuss. Und da habe ich wirklich auch nochmal was dazu gelernt, mit dem Handy da rumlaufen, mit einer App.
Das denkt man auch nicht von einem Biobauern, muss man sagen, dass man sowas macht.
Das ist über den Satellit genau gesehen worden, wo ich diese Pflanze, diese Braunelle zum Beispiel, ist eine eigentlich relativ unscheinbare, lila blühende Pflanze. Die habe ich vorher schon immer gesehen, aber ich wusste gar nicht, wie sie heißt. Jetzt weiß ich sie auch noch und ich habe sie gesucht und das war spannend. Oder ein Wiesenpipau und so. Und das Entscheidende ist, wenn ich 6-mal im Jahr mähe und viel Stickstoff dünge, dann gehen diese Pflanzen von dieser Weide. Die verschwinden, weil sie diese häufige Schnittnutzung und diese häufige Düngung entscheidend mit Stickstoff nicht vertragen. Und das heißt andersrum, wenn wir 1900 oder 2008 auf Bio umgestellt haben und vorher schon seit 1996 das damals Kuhlab genutzt haben, sind diese Pflanzen, sage jetzt mal als Beispiel eben den Wiesenpipau und die Braunelle.
Die haben ja immer so lustige Namen.
Die waren quasi am Wiesenrand, wo man nicht gedüngt hat, weil man lässt ja dann zur nächsten Straße doch einen Meter Abstand oder so, um wenn man da güllt, dann waren die da. Und die sind jetzt im Laufe dieser Jahre wieder komplett in die Wiese reingewandert. Und wir haben jetzt die Braunelle, den Rotklee. Weißklee ist zum Beispiel in der intensiven Weide immer da. Der Rotklee verträgt es auch nicht. Aber diese Pflanzen sind zurückgekommen und sind jetzt ganz stark vertreten. Oder auch Margeriten finde ich jetzt wieder überall. Und jetzt sogar dokumentiert mit dieser App da. Und es gibt sogar einen Zuschuss dafür. Und das hat mich total gefreut. Weil das Geld hilft mir bei meiner Arbeit, dieser Zuschuss. Es waren immerhin 250 Euro pro Hektar. Aber es ist auch eine Anerkennung, es ist auch eine Wertschätzung, wo man denkt, oh, das interessiert die Politik, die Gesellschaft und die schätzt es auch, dass wir dieses Grünland so nutzen, dass wir da eine große Pflanzenvielfalt haben und nicht nur drei oder vier Gräser, wie zum Beispiel Weidelgras oder Knollgras und so.
Bringt es jetzt auch direkt was, dass die Kühe da eben auf der Weide grasen und wiederkäuen?
Ob das was bringt, das ist
also ja. Haben die einen aktiven Teil bei der Geschichte?
Ja, die Kühe haben, also wenn ich jetzt drei oder viermal im Jahr mähe, ist es nochmal anders von der Pflanzenvielfalt her, als wenn die Kühe auch, es reichen 6 Wochen im Jahr, wenn die da weiden. Interessanterweise, beim Mähen warte ich ja letztlich 4 bis 6 Wochen und lasse die Pflanzen 4 bis 6 Wochen wachsen. Das bevorzugen manche Pflanzen und andere nicht. Durch diesen Verbiss, also in dem Fall ist es eine Kurzrasenweide, die wir da machen. Das ist ein System, wo die Kühe im Prinzip mindestens alle 2-3 Tage auf dieser Weide da sind und dieses kurze Gras abweiden. Da fördere ich bestimmte Pflanzen, die zum Beispiel Licht brauchen. Und wenn ich das bloß alle 4 oder 6 Wochen mähe, dann gehen manche Pflanzen, verschwinden eher, weil sie das Licht nicht kriegen, weil die anderen so weit hochwachsen. Mhm. Also sprich 30, 40 Zentimeter hochwachsen und dann halt einen Schatten unten haben oder so. Die Braunelle bleibt zum Beispiel relativ viel unten. Also die wächst bloß so.
Die schüchterner.
Ja, die schüchterner. Die will sich nicht so zeigen und die vielleicht bloß 8 oder 10 Zentimeter hoch. Und der tut es total gut, dass sie viel Licht kriegt. Zum Beispiel.
Aber das ist jetzt tatsächlich so ein Thema, das mit Sicherheit viele Menschen natürlich, die vielleicht nichts damit zu tun haben, vor allem nicht kennen, dass das tatsächlich die Artenvielfalt durch so eine Weide so gefördert wird.
Da kann ich dir nur zustimmen und mir ging es auch so. Ja. Also ich habe erst über diese Beweidungsform und verschiedene Treffen und Gespräche gemerkt, dass ich als Landwirt tatsächlich die Pflanzen auf dieser Weide managen kann. Mhm. Ich kann das steuern über die Art der Bewirtschaftung, mit oder ohne Kühe, nur mähen, viel düngen, wenig düngen, verändere ich die Pflanzenvielfalt auf dieser Wiese und die wird total anders. Und es macht aber auch, also nachdem ich das mal entdeckt habe, weil das war ja kein Thema vor 40 Jahren, wo ich Ausbildung gemacht habe oder so, da macht es richtig Spaß zum Schauen. Und unlängst im Sommer gingen 2 Spaziergänger bei uns vorbei und die haben dann gestoppt und haben gesagt, Wahnsinn, hey, wie viel blühende Gräser, Kräuter hast du in deiner Weide? Das kennen sie gar nicht so.
Und dann hast du die App rausgezogen? Ja, kann ich Ihnen gleich mal die Braunelle ein bisschen genauer beschreiben.
Und denen habe ich das dann einfach erzählt, wie das auch mit dieser Nutzung, mit der Intensität der Nutzung, der Intensität der Düngung und eben auch der Beweidung zusammenhängt, dass man das Grün nicht gleich grün ist. So.
Spannend.
Ja, also ich habe da auch sehr viel gelernt als Landwirt die letzten 40 Jahre so.
Manfred, dich interessiert immer wieder was Neues probieren, sich weiterzuentwickeln. Ah ja, dann bin ich auf ein Seminar gegangen. Ach, dann hat das jemand erzählt. Ach, dann hat es mich interessiert. Woher nimmst du dort diese Leidenschaft? Du machst es ja jetzt doch schon ein paar Jahre, dass du immer sagst, ah, vielleicht kann man noch was verbessern. Ich schaue es mir mal an. Ich höre es mir mal an.
Ich sage mal echt danke für die Frage. Die ist total gut. Ich habe immer versucht und ich bin tatsächlich ein neugieriger Mensch und habe immer wieder Kolleginnen und Kollegen getroffen, die irgendwas anders machen oder es taucht einfach eine Frage in mir auf und ich bin gern neugierig geblieben und es macht total Spaß. Und wenn ein Problem auftaucht und man ist neugierig, dann sucht man nach einer Lösung. Man kann das aber, das ist jetzt bestimmt ein bisschen übertrieben, man kann auch sein landwirtschaftliches Berufsleben damit verbringen, dass man jammert. Und sagt, oh, das geht nicht gut und jenes geht nicht und so weiter. Und ja, und die Leute kritisieren uns immer als Landwirte, also die Leute, die Verbraucher, die Politiker, die alle. Journalisten und so weiter. Und man kann dann immer jammern und sagen, ja, die haben ja gar keine Ahnung, die wissen halt nicht, dass es nicht anders geht und so. Und wir werden schon unsere Gründe haben, warum wir es so machen. Und das machen wir ja immer schon so. Ja, das machen auch alle so. Also wie soll man das anders machen? Geht gar nicht. Und das ist immer so was, wo mich ein bisschen kitzelt hat, wo ich mir gedacht habe, naja, stimmt denn das, dass es nicht anders geht? Also Traditionen finde ich ja interessant, aber ich betrachte eine Tradition eher wie so eine Art Zaun, wo ich mir da vorstelle und sage, ja gut, ist das alles gut in der Tradition oder gibt es da Sachen, die ganz gut sind oder vielleicht auch Sachen, die fragwürdig sind, die nicht mehr in unsere Zeit heute passen? Also das ist so gerne eine Auseinandersetzung, die ich in mir aufführe, aber auch mit meiner Frau, manchmal notgedrungen, weil die mir schon sagt, dass das so nicht mehr geht. Ja. Und die sagt dann schon, Manfred, da müssen wir was ändern und dann weiß ich genau, was die Stunde geschlagen hat. So. Aber es macht spannend und das macht den Beruf so reizvoll, muss ich sagen, weil ich habe keinen Chef-Hit. Ich muss niemanden fragen, ändere ich das oder nicht, sondern ich kann einfach selber entscheiden, ah ja, mache ich anders. Ja. Oder ich besuche jemanden, wo ich gehört habe, die machen was anders. Ja, die machen was anders, dann gehe ich da hin. Ja. Ich brauche keine Genehmigung, keine Reisegenehmigung von irgendjemand von einem Amt oder sonst was. Also es hat verschiedene spannende oder manchmal auch ganz lustige Seiten, sowas, ja.
Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit Manfred über seine Leidenschaft für seinen Betrieb und die Arbeit als Biolandwirt zu sprechen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für das nette Interview. Auf jeden Fall ist Manfred Gabler ein sehr gutes Beispiel dafür, wie viel in der Ökomodellregion Oberallgäu-Kempten passiert. Und das ist natürlich auch Beate Reisacher und den beiden weiteren Managerinnen der ÖMR zu verdanken. Beate, im Kreis dieser Ökomodellregionen seid ihr schon ein bisschen bekannt, weil bei euch schon richtig viel passiert. Also ihr seid schon auch, glaube ich, Vorbild für andere. Gibt es denn irgendein Projekt aus dieser Zeit, das dir jetzt ganz besonders noch in Erinnerung ist oder auf das du besonders stolz bist?
Unser Allgäuer Hornochse, das war ja so dieses...
klingt schon mal vielversprechend. Eine kurze Info-Einblendung zum Allgäuer Hornochsen. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Marken-Rindfleischprogramm. Ganz einfach gesagt geht es der Ökomodellregion aber vor allem darum, dass Allgäuer Milch und Fleisch zusammengehören. Jede Kuh muss jedes Jahr ein Kalb gebären, damit sie weiterhin Milch gibt. Wenn die Kälber dann aber nicht von den Betrieben zur Nachzucht verwendet werden können, verlassen sie leider meistens auch die Region. Das Team um Beate unterstützt daher regionale Kooperationen und Lösungen, um möglichst viele Kälber in der Region zu behalten und zu vermarkten. So wie es auch bei Manfred Gabler schon für einen großen Teil seiner Kälber klappt. Aber zurück zu Beate und dem Allgäuer Hornochsen.
Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, die etablierten Akteure können aus verschiedenen Gründen oder haben kein Interesse an diesen Kälbern. Wir müssen aus der Versenkung aber raus und wir müssen dem Kind einen Namen geben, unserem Projekt. Und haben dann in dem Brainstorming Namen gesucht. Und dann war zum Beispiel dieser Allgäuer Hornochse, der ja genau auch symbolisiert, so eine gewisse Verschmitztheit, so eine gewisse Sturheit. Und das steht auch für die Allgäuer. Und so war dann auch die Gruppe, dass wir einfach viel diskutiert haben, uns auch gerangelt haben. Wie kann so eine Marke aufgebaut sein? Was sind die Werte dahinter? Und das ist ein Projekt, das sicherlich mir sehr in Erinnerung geblieben ist.
Und jetzt habt ihr ja schon sehr viel gemacht. Wie findet ihr immer wieder neue Ideen? Also lasst ihr euch auch von anderen Ökomodellregionen inspirieren oder seid ihr da selbst einfach so kreativ, dass ihr immer auf was Neues kommt?
Das ergibt sich eigentlich immer aus den Vorschritten. Also man setzt sich hin, macht eine Strategie und sagt, okay, jetzt gehen wir in die und die Richtung. Und dann sehen wir ja, entwickelt sich's in diese Richtung oder müssen wir einen Bogen machen oder müssen wir in die Richtung gehen? Und das ist eigentlich, dass sich so die logischen nächsten Schritte aus dem Prozess ergeben. Wir arbeiten natürlich prozessorientiert und auch mit dem systemischen Ansatz. Sprich, wir binden ein, wir kommunizieren viel. Und das Ziel ist, wie kriegt man mehr Biomilchviehkälber in die regionale Weidemast? Und wie wir das Ziel erreichen, mit natürlich gewissen Werten, auch die mit dem Bio-Standard vereinbar sind, gehen wir und suchen unseren Weg. Und der ist, wenn du mich vor 5 Jahren gefragt hättest, anders gelaufen, als wir heute den Weg gehen.
Aber trotzdem gut?
Sehr gut. Also wir sind an der Stelle sind wir eigentlich doch sehr zufrieden, dass sich da jetzt auch auf einer breiteren Basis was entwickelt.
Das heißt so ein bisschen, man muss auf jeden Fall Pläne machen, man muss aber auch immer offen sein, ja, genau, in eine ganz andere Richtung vielleicht zu gehen.
Also so das Motto, der Mensch denkt, Gott lenkt. Ich glaube, wenn man sich auf das vertraut und auch auf das einlässt, dann gehen die Wege. Und ein bisschen muss man Schmerztoleranz sein und ein bisschen Humor haben.
Also dann, das ist ja in den meisten Bereichen im Leben nicht verkehrt. Genau. Was sind dann so nächste ganz große Ziele, die du gerne erreichen würdest für die Ökomodellregion oder ihr erreichen würdet?
Also ich bin ja hauptsächlich in dem Projekt Allgäuer Milch und Fleisch gehören zusammen. Da ist natürlich mein Hauptziel, diese ganzen Vorarbeiten gemacht. Wie können die Prozesse laufen? Welche Preise müssen bezahlt werden, dass wir es jetzt wirklich auch in die Umsetzung kriegen, in die Vermarktung kriegen. Und da haben wir das Riesenglück, dass wir einen regionalen Händler gefunden haben, der auch mit Vertragslandwirten arbeitet und wir jetzt ein Gemeinschaftsprojekt aufgesetzt haben, wo wir dann tatsächlich jetzt auch in die Umsetzung kommen.
Und mit diesen guten Aussichten darf ich mich für heute verabschieden. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Beate und Manfred für die große Gastfreundschaft im Allgäu und empfehle euch mal in die Shownotes zu klicken und nochmal nachzulesen, was in der Ökomodellregion Oberallgäu-Kempten so alles geht, weil das ist einiges. Bis zum nächsten Mal bei Alles Bio oder Wie. Servus für heute, sagt die Evi.
Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder Wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.